Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich bin auch heute nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison der Jakob Lexer. Hallo Jakob.
Hallo.
Ja, in der neuen Saison habt ihr ihn hier schon am Mikrofon gehört, nämlich meinen zweiten Gast. Das ist der Felix Völkel. Hallo Felix.
Hallöchen.
Ja, 3 Punkte in einem Heimspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Was so profan klingt, das ringt dem gemeinen Clubfan dann doch ein nicht geringes Erinnerungsvermögen ab. So datierte der letzte Heimerfolg auf den 2. Februar diesen Jahres. Man schrieb den 20. Spieltag und Gegner war, tada, der SV Sandhausen. Jakob, auf der Spieltagspressekonferenz warnte Trainer Robert Klaus davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Schließlich bestreiten die in der Zwischenzeit ja nun mal ihre 9. Zweitligasaison in Folge. War das deiner Meinung nach eine korrekte Einschätzung oder hat Klaus da etwas tief gestapelt?
Ich kenne jemanden, der sich mit Fußball ganz gut auskennt, der Sandhausen als das Arminia Bielefeld diese Saison bezeichnet hat. Von daher würde ich sagen, das war nicht zu hoch gestapelt. So gut sehe ich sie nicht, aber es ist wirklich eine etablierte Mannschaft, die sich auch einen guten Zweitligatorjäger dazugeholt hat und schon einen im Team hatte. Ich glaube, Kevin Behrens ist auch den Clubfans ein Begriff. Der hat gut getroffen in den letzten Jahren. Generell solide Abwehr, solides Mittelfeld, guter Sturm. Die sind sicherlich ein Gegner, der in der Saison, oder was heißt sicherlich, aber ich vermute, die landen vor dem Club. Die Frage ist halt, wie weit sie vorne landen. Und dann ist ein Sieg natürlich unterm Strich etwas, worüber man sich freuen kann.
Ja, bereits im Vorfeld war klar, dass Manuel Schäffler im Spieltagskader fehlen würde. Virgil Misicjan hat laut Trainer seinen Status als Rekonvaleszent abgelegt und wird nun ganz regulär an seiner Trainingsleistung gemessen. Aber auch er hat es dann doch nicht in den Kader geschafft. Trotzdem nahm Klaus dann doch 2 Veränderungen vor, Felix.
Ja, Singh saß auf der Bank und Köpke saß auf der Bank und Kraus saß auf der Bank. Also wenn wir jetzt noch das Pokalspiel mit reinsetzen, und im Prinzip hatten wir am Anfang eine Mannschaft, die hätte auch letzte Saison so auf dem Platz stehen können. Ich war ein bisschen skeptisch, weil wir ja kennen, wie die letzte Saison verlaufen ist. Und das lag aber wahrscheinlich, das hat er ja auch gesagt dann in der Pressekonferenz danach, an der leicht taktischen Änderung gegenüber Sandhausen. Und ich war aber definitiv ein bisschen erstaunt, vor allem, dass Kraus auf der Bank saß. Und war gespannt, was quasi eine Doppelspitze mit Lohkämper und Schleusener da eigentlich machen konnte. Also weil ja beide nicht so wirklich die ich sage jetzt mal zum Beispiel kopfballstarken Spieler sind. Da schätze ich eher Schäffler so ein bei uns, der kann da aber nicht spielen. Und was die beiden dann quasi zusammenreißen können, weil ja auch Lohkämper zum Beispiel in den Testspielen, was er ja in der letzten Saison auch gemacht hat, aber in den Testspielen wieder gute Ansätze gezeigt hat und Schleusener eigentlich auch ein Arbeitstier ist, der jetzt aber leider noch nicht wirklich das mit Toren zeigen konnte, bis auf das Relegationsspiel, das ich mal ausklammere.
Ja, Jakob, warst du mit der Startelf, die der Trainer aufgeboten hat, soweit zufrieden? Oder hättest du dir die ein oder andere Änderung noch gewünscht?
Schwierig. Also es gab gewisse Spieler, die nicht spielen konnten. Über Schäffler hat Felix ja gerade geredet. Lohkämper ist in mehreren Bereichen eine große Überraschung. Es ist ein Spieler, dem ich jetzt nicht unbedingt höheres Zweitliganiveau unterstellen würde. Das Krassere an der Situation finde ich den Status von Behrens, der von der Position her ja, also wenn man ihm eine passende Position in dem System zuschreibt, genau auf der Position ja aufgehoben ist irgendwo. Also ich sehe ihn da eher als verkappten Stürmer inzwischen, als im zentralen Mittelfeld. Und das ist schon irgendwie die klare, laute Aussage, die ich im ersten Spiel gesehen habe. Ansonsten muss man sagen, bei Geis, ja, das ist der gleiche Name, das ist auch die gleiche Nummer auf dem Trikot. Ich sehe da schon ein bisschen den anderen Spieler jetzt auf einmal. der doch durchaus mal einen Zweikampf führt oder sich auch mal in der Defensive in den Bereich bewegt, wo man auch zur Verteidigung kommt. Das war ja letztes Jahr eine Riesenkatastrophe. Und Dovedan hat nach dem Einsatz letzte Woche meiner Meinung nach verdient zu spielen. Nicht nach dem Einsatz, sondern in der vorletzten Woche. Zu dem, glaube ich, kommen wir später noch, weil mit dem habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Das, ja.
Da bin ich schon mal gespannt. Eine
schmutzige Aktion.
Ja, Felix, am Sonntag durften dann auch das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Zuschauer ins Max-Morlock-Stadion. Rund 9.700 Karten wären zur Verfügung gestanden, allerdings nur 6.505 wurden letztendlich verkauft. Siehst du das ein bisschen als Enttäuschung an oder spiegelt es die Zurückhaltung bzw. Vorsicht der Fans ein bisschen wider?
Ja, also enttäuscht war ich da jetzt nicht. Meine andere Vereine hatten da auch Probleme, letztendlich auch zum Beispiel Gladbach in der ersten Liga. Die haben jetzt letztendlich die 10.800 Tickets noch losbekommen. Aber insgesamt ist es natürlich erstmal so, dass die Leute sich auch ein bisschen zurückhaltender verhalten. Sie erstmal gucken wollen, okay, wie sieht es dann letztendlich in Nürnberg aus? Ich meine, man hat es ja jetzt auch beim Testspiel gegen Union schon gesehen, vom Club, wie das laufen kann etc. Aber ich denke mal, dass viele da erstmal vorsichtig rangehen wollen. Natürlich Leute, die vielleicht zu Risikogruppen gehören, da vielleicht auch erstmal nicht hingehen wollen. Und natürlich ist es auch so, dass viele auch in der Gruppe normalerweise ins Stadion gehen. Mit den Leuten treffen sie sich vorher, sind dann zusammen dort, stehen dann vielleicht an ihren Plätzen oder sitzen an ihren Plätzen. Das geht ja auch so nicht. Also ich denke mal, das ist auch ein Grund, wieso viele gesagt haben, so, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele zusammensitzen durften, aber ich denke mal, dass das natürlich auch das Ganze ein bisschen unattraktiver macht. Aber ich denke auch, also wenn jetzt die Regelung so bleibt, ich glaube, das sind ja jetzt erstmal bis Ende Oktober die Testspiele, die so laufen sollen. Dann werden jetzt auch wieder mehr Leute ins Stadion kommen. Und wir werden auch auf die 10.000 kommen. Aber als wirkliche Enttäuschung sehe ich das eigentlich nicht. Ich habe mich eher gefreut über alle, die da waren. Und kann aber auch jeden verstehen, der da erstmal sagt, so ey, nicht so Bock.
Ja, Jakob, wie sah es bei dir aus? Hast du ein bisschen Enttäuschung verspürt? Oder schiebst du es auch auf die Vorsicht bei den Leuten oder gar auf ein Problem bei der Kartenvergabe ein bisschen zurück?
Also ich finde, Enttäuschung ist da grundsätzlich mal der falsche Begriff, weil da geht es um eine Situation, wie sie einfach noch nie da war. Wir leben immer noch in der Pandemie, die enorme Einflüsse nimmt auf unser Privatleben, auf unser berufliches Leben. Ich lebe ja in einem Hotspot. Das heißt, bei uns, glaube ich, hat man nochmal ein bisschen eine andere Einstellung dazu. Ich unterrichte mit Maske, meine Schüler haben alle eine Maske auf. Ab morgen wird das ein bisschen lockerer dann sein. Also ich sehe jeden Tag, wie schwierig das ist und wie vorsichtig man auch sein muss. Und da kann ich jeden verstehen, der sagt, ich möchte einfach mich nicht irgendeiner Gefahr aussetzen. Wie das jetzt mit unter freiem Himmel aussieht, ich glaube, ich bin kein Virologe, aber ich glaube, unter freiem Himmel ist die Ansteckungsgefahr, was man bis jetzt mitbekommt, nicht riesig hoch. Also ich glaube jetzt nicht, dass das eine gefährliche Situation ist in der Bundesliga mit ein Fünftel Auslastung. Aber ich kann nicht enttäuscht sein, wenn jemand sagt, ich möchte einfach das nicht, dass ich in irgendeiner Form da ein Risiko eingehe, weil ich sehe es ehrlich gesagt auf einer persönlichen Ebene genauso. Also ich versuche jegliches Risiko zu vermeiden, weil man einfach als Teil dessen, wenn man irgendwie da beteiligt ist an der Verbreitung, dann glaube ich, ist es für einen persönlich schon auch und für die Umstehenden natürlich wahnsinnig schlimm, weil da ist man dann irgendwie beteiligt wirklich an der Krankheit oder vielleicht sogar dem Tod von Angehörigen, von Menschen, die man trifft. Und das möchte ich niemandem irgendwie wünschen. Und ja, es ist ein netter Versuch. Ich glaube nicht, dass es eine Riesengefahr ist, aber ich verstehe auch jeden, der daheim bleibt.
Ja, dann kann ich zusammenfassen, dass wir da alle eigentlich so ziemlich einer Meinung sind. Man freut sich über jeden Zuschauer, der zurück im Stadion ist und die Mannschaft unterstützt. Aber die nötige Vorsicht sollten wir alle immer noch walten lassen. Ja, wir sind gleich zurück und sprechen dann darüber, wie die Fans im Max-Morlock-Stadion und am TV den Beginn der Partie gegen den SV Sandhausen erlebten. Das und noch einiges mehr gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Meine Gäste sind heute Jakob Lexer und Felix Völkel. Ja, Jakob, der SV Sandhausen startete recht schwung- und druckvoll in die Partie. Hattest du das so erwartet und überkam dich nach den ersten Szenen vielleicht schon ein etwas mulmiges Gefühl?
Definitiv. Also nicht erwartet, sondern aber mich wundert es nicht, dass so eine Mannschaft mit einem 3-Tore-Stürmer nach einem Spieltag offensiv reingeht gegen ein Team, das definitiv auch noch überhaupt nicht weiß, wo es steht. Der Club hat gezeigt in den letzten 2 Jahren, dass ein Gegentor sehr, sehr großen Einfluss aufs Endergebnis hat. Also sprich, das letzte Spiel, das gewonnen wurde nach Rückstand, ist inzwischen, glaube ich, 2,5 Jahre her. Und da ist natürlich immer eine gute Idee, dass man einfach mal ein Tor schießt und dann halt schaut, ob das Kartenhaus zusammenbricht. Und mit dem Selbstvertrauen haben sie gezeigt, einen Abschluss gesucht, einen frühen. Und der Start von Sandhausen war super gut für sie. Ich habe jetzt nicht gezittert, aber ich habe mir da schon in dem Bereich dann Sorgen gemacht, weil ich mir gedacht habe, die Qualität der Stürmer, Behrens und Cateruel, ist einfach hoch genug, dass die auch 2, 3, 4 Tore schießen können gegen den Club. Und nach der Anfangsphase hat es eigentlich so ausgesehen, als würde das auch passieren.
Ja, Felix, wie ging es dir? Hattest du so ein leichtes Déjà-vu und hat es dich an die vergangene Saison erinnert? Oder bist du nach dieser Anfangsoffensive doch noch relativ ruhig geblieben?
Ja, nö, ging eigentlich. Also klar ist das doof, aber es hat ja auch in den 2 Situationen, die richtig krass waren, hat er auch Martin ja dann gut pariert. Da hatte ich eigentlich am meisten Schiss, dass das irgendwie schief gehen könnte. Aber ja, das hat sich ja dann ziemlich schnell wieder beruhigt. Also es ging jetzt nicht irgendwie über die ersten 30 Minuten, dass quasi nur Druck gemacht wurde. Vielleicht war ganz am Anfang so ein kleines so, ja, ich meine, das spielende Material, das Sandhausen auf den Platz bringen kann. Ich meine, es war vorher ja schon bekannt, das hat Jakob ja schon gesagt. Deswegen ist da grundsätzlich auf jeden Fall das Potenzial da, viele Tore zu schießen. Aber das hat sich ja dann auch ziemlich schnell erledigt. Deswegen kam da jetzt keine große Angst auf.
Ja, Jakob, nach dieser ersten Anfangsoffensive der Sandhäuser kam der Club dann so langsam, aber sicher ein bisschen besser in die Partie. Was war dein Eindruck? Haben wir vielleicht diese kleinen Weckrufe der Sandhäuser Offensive gebraucht?
Das würde ich ausschließen. Ich glaube, so stark ist dieses Team nicht, dass es jetzt schon so Art Rückschläge wegstecken kann. Aber man hat gesehen, es ist ein höheres Selbstverständnis da. Und ich vermute, da hat sich schon angedeutet, dass das Ziel war, dass man doch relativ viele Abschlüsse sucht und lieber mal früher den Abschluss sucht, als dann irgendwie eine Chance noch weiter rauszuspielen. Und ich glaube, Geis war der Erste mit einem Fernschuss, der eine bessere Chance hatte. Da wurde auch dann einiges geblockt in dem Bereich. Da wurde der Abschluss gesucht und das war jetzt was, da hatte ich das Gefühl, gut, der Club findet jetzt Zugriff aufs Spiel. Ja, leider war halt auch diese sehr, sehr unschöne Situation in dem Bereich und da muss man sich dann schon auch fragen, was hatte das für einen Einfluss, weil es halt doch der bessere von den 2 Sechsern ist mit Dennis Linzmeier. Und da muss ich auch sagen, ich habe es gerade schon angesprochen, nach 20 Minuten, man sieht eigentlich, Dovidan sieht, dass ein Spieler auf ihn zuläuft, der sich am Ball orientiert und macht halt eine Aktion gegen ihn, hat nichts mit dem Ball zu tun, was er tut, riskiert da eine schwere Verletzung, die dann auch dabei rauskam mit einer schweren Gehirnerschütterung. Und da möchte ich jetzt mal attestieren, hatte der Club riesiges Glück mit dem VAR, weil ganz ehrlich, der gehört vom Platz. Ich finde das eine unfassbare Aktion. Ich war stinksauer, als ich das gesehen habe. Spielerische Leistung von Dovidan brauchen wir nichts sagen. Der hat meiner Meinung nach kein schlechtes Spiel gemacht. Aber was er sich da hat einfallen lassen, dass er diese Aktion machte, direkt auch vom Schiedsrichter, und dass der Schiedsrichter, ich glaube, das war der Grund, warum der VAR nicht eingegriffen hat, sagt, er sieht, dass Dovidan zum Gegner schaut. Er sieht, dass der eine Aktion macht, die ja nichts mit dem Ball zu tun hat. Der riskiert eine schwere Verletzung. Das ist eine rote Karte und sonst nichts. Und sowas will ich nicht sehen von meinem Team. Und da bin ich echt, ich glaube, das kriegt man auch gerade mit, echt stinksauer, weil es ist wirklich eine schwere Verletzung und es tut mir wahnsinnig leid. Und ich wünsche Linzmeier wirklich alles, alles Gute und hoffe, dass er da gut wegkommt. Wenn es nach mir ginge, wird der Dovidan nicht spielen, bis Linzmeier wieder auf dem Platz steht, weil das ist einfach zu krass. Also eine Kopfverletzung, Da kann so viel passieren und man sieht einfach in so einer Aktion, das hatte der Dove da nicht vor, dass er ihn schwer verletzt, da bin ich mir auch sicher. Aber da sieht man, was man da riskiert und das ist einfach, da geht's an die Gesundheit. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin da echt an, also ich weiß auch nicht, sprachlos zum Teil.
Ja, zumal einen Tag zuvor beim Spiel der Fürther sich Mergi Mavrai ja auch ziemlich schwer verletzt hatte. Und zum Teil war er, glaube ich, ohne Bewusstsein, Felix. Wie hast du die Situation gesehen?
Ich habe sie nur so halb gesehen, weil ich da ganz kurz auf meinem Handy getippt hatte und dann habe ich nur die Wiederholung gesehen und da sah es für mich, ich habe das eigentlich ziemlich schnell abgehakt, für mich so aus, okay, muss nicht sein, aber war jetzt nicht komplette Absicht, dass er ihn so verletzt, aber ich kann auch vollkommen nachvollziehen, dass das natürlich im Nachhinein, dazu müsste ich die Situation aber nochmal angucken, Jakob denkt, dass man, also man hätte auch rot geben können, definitiv, also vor allem mit der Schwere der Verletzung im Nachhinein, definitiv, also wir hätten uns nicht wundern müssen, wenn wir nur noch zu 10 auf dem Platz gewesen wären. Und ja, Dovedan an sich ist der ja auch, also ist mir schon öfter aufgefallen, dass er da vielleicht manchmal ein bisschen zu ruppig ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er natürlich gegen Leute, die ein bisschen größer sind, sich auch behaupten muss. Weiß ich nicht genau, aber es sollte da ein bisschen Maß wahren und vielleicht auch dann mal nicht am Ball gehen, wenn man eben in so einer Situation ist, wo man den Gegenspieler vielleicht auch verletzen könnte.
Also ich bin 100% bei dir. Ich würde ihm auch nicht unterstellen, dass er dem eine Gehirnerschütterung zufügen wollte. Ich möchte ihm auch nicht unterstellen, dass er ihn so verletzen wollte, dass er das Spiel nicht beenden kann. Definitiv nicht. Aber wenn du einen Foul begehst, und das ist die Aktion, das ist halt das, was mich so stört, die geht nur gegen den Mann. Die geht null, da hat mit dem Ball gar nichts zu tun. Und es passiert schon genug mit dem Ball, wenn man den Ball abschirmt und mal den Ellbogen ausfährt oder auch die Schulter ausfährt, da passieren auch schlimme Sachen. Aber man sieht halt einfach, wie er nach hinten schaut und er wollte dem Gegner wirklich, wirklich rammen. Und offensichtlich war der Linzmeier halt auch gar nicht darauf vorbereitet, dass er einen Check bekommt. Das ist mir auch schon im Fußball passiert. Wenn ich getackelt werde von jemandem Körpertackling abbekommen, das also mir in der Halle schon ein paar Mal passiert, wo ich gar nicht darauf vorbereitet war, da reißt einen, das ist echt Wahnsinn und ich bin jetzt ein Riesenbracke. Ein Spieler, der vielleicht nicht ganz so die Maße hat, die ich habe, den erwischt halt dann noch schlimmer. Und da muss man halt einfach sagen, also es ist auch mein Regelverständnis, aber das kann natürlich sein, dass das daneben liegt. Ich vermute auch, dass eher eine Kann-Rotentscheidung als eine Muss-Rotentscheidung ist. Aber und man sieht halt einfach, wenn als Worst Case eine schwere Kopfverletzung rauskommt, dann muss man da einfach wirklich ein bisschen anders reagieren. Und auch wenn man sieht, dass der Spieler regungslos auf der Bahre liegt und also offensichtlich im Kopfbereich irgendwas passiert ist, ich hätte da kein Problem damit gehabt, wenn er sich die Szene nochmal anschaut und ihn runterschickt. Weil es war einfach wirklich eine krass schlimme Folge in dem Moment. Wenn er gleich wieder aufsteht, dann hat das für mich auch irgendwie ein anderes Geschmäckle. Aber da kommt man jetzt natürlich auch in eine blöde, von mir jetzt blöde Argumentationsstruktur, weil es gibt ja eine Vorgabe an die Schiris, dass die Schlimme der Verletzung mit der Bewertung der Situation was zu tun hat. Und das ist mir schon durchaus bewusst.
Das fände ich auch falsch, weil es gibt auch definitiv unabsichtliche Fouls, die überhaupt gar nicht beabsichtigt sind und auch gemacht werden können und einem Ball erwischt werden kann etc. und dann trotzdem eine schwere Verletzung rauskommt. Deswegen fände ich das.
Ja, klar, da bin ich auch absolut bei dir. Aber ich sehe halt hier keine Aktion, die irgendwas mit Fußball zu tun hat, außer mit ich knock den Gegner aus. Oder ich bringe ihn zumindest in irgendeiner Form, ich mache halt eine Aktion gegen den Körper vom Gegner. Und das ist das, was mich halt so aufregt. Das ist keine Fußballaktion, sorry.
Ja, es war dann auch mehr oder minder ja so ein kleiner Auftakt für diverse Nicklichkeiten, die dann im Spiel passiert sind. Und also ich persönlich hatte auch so in dem Moment ein bisschen Angst, dass dem Schiedsrichter da vielleicht auch das Spiel ein bisschen entgleitet. Weil es waren doch einige Nicklichkeiten. Dovedan musste sich dann die ein oder andere Szene gefallen lassen, zu Recht oder zu Unrecht, egal wie man das jetzt bewerten mag. Aber in der Phase, das sind sie dann schon ziemlich auch auf die Socken gegangen. Wie habt ihr das gesehen?
Ja, also insgesamt hatte ich so vor allem nach der Aktion das Gefühl, dass, also auch was du meintest, ihm das ein bisschen entgleitet. und er vielleicht auch in manchen Situationen ein bisschen härter durchgreifen hätte sollen. Das hat sich dann natürlich zum Glück, was heißt natürlich, es hat sich zum Glück beruhigt dann, vor allem in der Richtung Ende erster Halbzeit beziehungsweise zweiter Halbzeit. Aber er hätte definitiv früher reagieren können, um auch die Leute, deren Gemüter erhitzt sind, so ein bisschen runterzubringen.
Grundsätzlich muss ich sagen, der Schiedsrichter ist mir gar nicht negativ aufgefallen insgesamt. Man hat immer Aktionen, wo man sich denkt, was pfeift er denn jetzt oder was ist das für eine Bewertung? Aber ich glaube, ich rechne das den Schiedsrichter immer negativ an, wenn ein Spiel eben dann so zerfahren ist, wie es auch in der Vorwoche zum Beispiel war. Deswegen rechne ich ihm das jetzt einfach positiv an, weil er hatte die Spielleitung und das Spiel unterm Strich war absolut okay von beiden Seiten. Mir ist der Schiedsrichter eigentlich von vorn bis hinten nicht krass aufgefallen. Und deswegen würde ich an der Stelle gleich ein Lob aussprechen. Ich fand, dass das eine gute Spielleitung insgesamt war.
Ja, zumindest das Spiel ist recht flott dahingelaufen. Der 1. FC Nürnberg hat dann so nach und nach sukzessive dann Oberwasser bekommen in seinen Aktionen, Felix. Und ja, das dokumentiert auch die Tatsache, dass der Club ein deutliches Plus an Torschüssen dann noch in der ersten Halbzeit gesammelt hat.
Ja, da waren auch ein paar coole Aktionen dabei. Letztendlich der Abschluss halt oft auf den Torhüter direkt, beziehungsweise musste er nicht viel parieren. Das ist das, was mich immer ein bisschen ärgert. Aber waren auf jeden Fall ein paar gute Aktionen dabei. Ich glaube, das, was am spektakulärsten aussah, war die Flanke von Valentini, die dann auf Schleusener kam und er auch zum Seitfallzieher angesetzt hat. Ich auch gedacht habe, okay, gut, krass, vielleicht würde ein normales Tor auch reichen, aber warum nicht? Der rechts vorbeiging und dann natürlich in der 29. Minute, nachdem ich es jetzt 5-mal nochmal angeguckt habe, fand ich die Chance aufgrund des Winkels gar nicht mehr so krass. Aber ich glaube, da kam die Flanke auch von Valentini. Schleusener zieht seinen Kopf runter und der Ball geht eben auf Hack, der von links aus steilem Winkel aufs Tor zurennt. Einmal schießt der Ball halt ab, nochmal zu ihm und er schießt nochmal aufs Tor. Da waren auf jeden Fall ein paar Sachen dabei und auch der Fernschuss von Geist, den wir ja schon genannt hatten, der war jetzt auch nicht so schlecht. Und ich weiß gar nicht mehr, Nürnberger hat, glaube ich, auch nochmal aufs Tor geschossen aus der zweiten Reihe. Und genau, also da hat man schon gemerkt, okay, der Club, der will auf jeden Fall viele Torchancen haben. Wir hatten aber auch, da kam bei mir nämlich eher so der Vergleich zur letzten Saison, der letzten Saison auch Spiele, wo wir viele Chancen hatten und auch viel liegen lassen haben. Und da kam bei mir eher das Gefühl auf, dass wir vielleicht wieder nicht schaffen, ein Tor zu machen, obwohl wir eigentlich die Chancen dazu hatten. Und das hätte sich fast gerecht. Ich glaube, das war am Ende, ziemlich am Ende der ersten Halbzeit, als Contento so eigentlich frei vor oder fast frei vor Martinia steht, aber den Ball nicht wirklich schieben kann oder schießen kann und Martinia den eigentlich sehr leicht auffangen kann. Das wäre dann so die Quittung gewesen für die Chancen, die wir in der ersten Halbzeit hatten und nicht genutzt hatten, weil normalerweise hätten wir mindestens 1 bis 2 Tore machen müssen.
Das sehe ich ein Ticken anders. Da gab es noch einen Behrens-Kopfball nach einer Ecke davor, was halt für mich einfach 3 sehr große Chancen ausgemacht hat für, oder in der Summe 2 große Chancen. Der Schuss am Anfang, den Martinia hält, den finde ich, den muss er halten. Aber gerade auch die Aktion von Contento, der war halt komplett blank. Und das war auch eine größere Chance, als jetzt Hack hatte. Und ich finde, da ist so ein bisschen der Hund begraben. Du hast beziehungsweise 2 super Abschlüsse in einer Situation durch Hack. Das war eine super Chance. Der Rest sind Fernschüsse, die eine unglaublich niedrige Wahrscheinlichkeit haben, dass sie ins Tor gehen. Und da haben wir mit Nürnberger und Geis einfach 2, die wirklich sehr, sehr gerne aufs Tor schießen. Und in dem Spiel Nürnberger halt auch vom außerhalb vom Strafraum. Dovedan hatte noch einen Schuss. Und die Ecken, die aus meiner Sicht übrigens gar nicht so schlecht waren, wie sie immer gemacht wurden. Es waren von der Schärfe her gute Ecken, die waren Richtung Fünfer platziert. Aber so, dass der Torwart nicht rauskommen konnte. Das Problem war, genau da standen halt die 2 Kanten und keiner vom Club. Also wenn man da jemanden platziert hätte, dann hätte da durchaus was draus werden können. Aber so hatten wir halt viele Abschlüsse und die Riesenchancen waren beim Gegner. Und da bin ich bei dir. So lief es letztes Jahr. Ballbesitz, offen gegen Konter und Riesenchancen beim Gegner. Und der Unterschied in der ersten Halbzeit war, wir haben zwar vorne nicht getroffen, aber es ging halt auch hinten keiner rein. Und da würde ich mich jetzt auf mittlere Sicht nicht drauf verlassen. Das, ich hatte das Gefühl nach der ersten Halbzeit, dass eine Führung für Sandhausen verdienter wäre als eine Führung für einen Club, weil einfach die großen Chancen bei Sandhausen waren.
Ja, das stimmt, aber bis auf diese 2,53 Chancen, die Sandhausen hatte, hat es unsere Abwehr eigentlich auch gut gemacht. Das hatten wir aber teils auch wieder letzte Saison, dass eigentlich nur ein oder zwei Böcke dabei waren und dann hast du eben zwei Gegentore. Ja. Aber ich hatte trotzdem, in der ersten, in der zweiten Halbzeit war es dann noch ein bisschen verstärkter, das Gefühl, dass da ein anderes Selbstverständnis für die Verteidigung da ist und sie auch nicht mehr auch nach einer Großchance vom Gegner so das Wackeln anfangen. Das ist natürlich jetzt objektiv von dem, was ich sehe. Ich kann natürlich nicht in die Köpfe reingucken, aber es hat alles ein bisschen stabiler gewirkt, auch nach Großchancen.
Bin ich 100% bei dir. Die eine Ausnahme, und die hat mich überrascht in dem Spiel, war Sörensen. Der hat von Anfang an ein ganz komisches Spiel gehabt. Mit guten Aktionen, aber auch mit ganz vielen Vollkatastrophen drin. Also ich fand, Valentini war stabil, auch nach hinten stabil. Mühl ist für mich aktuell einer der besten Spieler, die wir im Kader haben. Und Handwerker macht irgendwie sein Ding. Das ist nicht immer super, aber es ist der hat, glaube ich, sich relativ gut eingeschaukelt. Geis spielt für seine Verhältnisse wirklich überragend nach hinten und Nürnberger läuft viel zu. Aber Sörensen hatte auch im Spielaufbau zum Teil Pässe drin. Also da habe ich nicht verstanden, war das eine Unsicherheit oder hatte der einfach irgendwie einen Tag, wo er, keine Ahnung, irgendwelche roten Gespenster gesehen hat, die vor Gegnern standen und er hat dann den Gegner den Ball in den Fuß gespielt, ich weiß nicht. Der erschien mir auf relativ schwachem Niveau, das er eigentlich jetzt in der letzten Zeit, auch finde ich letzte Saison, war er nicht der schwächste Verteidiger. Also der hat mich ein bisschen überrascht, negativ.
Ja, also verteidigt hat er gut, aber im Spielaufbau hat er auf jeden Fall ein paar Böcke gehabt. Da gebe ich dir recht.
Ja, nichtsdestotrotz ging es dann eben trotz der Chancen auf beiden Seiten mit einem 0:0 in die Kabine. Und wir sind auch gleich zurück und analysieren dann, wie die beiden Mannschaften zurück in die zweite Halbzeit kamen und wie das Spiel dort verlief. Das alles hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meine Gäste sind noch immer Felix Völkel und Jakob Lexer. Die beiden Trainer ließen ihre Mannschaften nach der Pause zuerst einmal wieder unverändert auflaufen. Ebenso unverändert war, dass der erste FC Nürnberg weiter nach vorne marschierte, oder Jakob?
Ja, also der Schwung, den haben sie direkt mitgenommen und die erste Viertelstunde nach der Pause ist jetzt nach meiner Erinnerung auch nichts mehr dazugekommen oder nach meinen Aufzeichnungen. Da war es dann ein Spiel, das kontrolliert wurde, aber das Thema blieb halt weiterhin. Die Abschlüsse waren zahlreich, aber selten im 16er. Was ich noch vorhin dazu sagen wollte, Felix hat es angesprochen, dass die Abschlüsse ja schon auf den Torwart kamen, aber oft gleich zu halten waren. Da bin ich eigentlich ein Fan. Also auch die Distanzschüsse, viele waren aufs Tor und du kannst kein Tor schießen, wenn der Ball 10 Meter drüber geht. Aber du kannst ein Tor schießen, wenn der Ball aufs Tor zukullert und ins Tor gehen würde. Und es spricht, das ist eine große Qualität. Der Flo hat das mal in unserer Bundesliga-Zeit, haben wir das mal aufgearbeitet. Da ging es um qualitativ hochwertige Abschlüsse. Und ich glaube, es war Gladbach, die eine unfassbar hohe Quote an Schüssen aufs Tor hatten bei den Torschüssen. Und das hat man gesehen in den Toren. Und ich kann mir vorstellen, dass wir gerade auf dem Stand sind, wo Klaus versucht, das Team dazu zu bringen, dass die Abschlüsse gerade auf jeden Fall probieren werden, aufs Tor zu bekommen. Und jetzt muss man halt von dem ausgehend fester werden. Und ich glaube, das ist der bessere Weg, als zu sagen, wir ballern, was das Zeug hält und hauen blind Flanken rein. Ist in dem Spiel übrigens auch ab und zu mal vorgekommen. Ich kann mich an eine sehr gute Flanke erinnern, No-Look-Flanke von Geis. Da war halt gar keiner stand. Das war, glaube ich, sogar eine relativ guten Situation. Glaube ich, ist auch was, das wird ihm der Klaus heute im Videostudio mehrfach vorspielen. Sowas will der mit Sicherheit nicht sehen. Das ist nicht der kontrollierte Fußball. Aber es macht schon sehr viel, nicht nur die Aufstellung mit dem 4-2-2-2, sondern sehr viel im Spiel, finde ich, kann man erkennen aus Leipzig. Und da hat halt viel mit Kontrolle zu tun und viel mit qualitativ hochwertigen Abschlüssen. Die müssen halt aufs Tor. Die müssen natürlich jetzt auf Sicht auch in den Strafraum, weil außerhalb vom Strafraum schießt du nicht viele Tore. Also die Prozentzahl ist irgendwie bei, glaube ich, 4% oder so bei Fernschüssen bei Geis. Und der Geis ist ja der super Spezialist für Fernschüsse. 4 von 100, das ist nicht besonders viel.
Ja, viele Grüße an dieser Stelle an Flo Zenger, unseren Taktikfuchs, der das Ganze immer auch wunderschön mit diversen Statistiken unterlegen kann. Die vielen Abschlüsse hin oder her, aber in der 62. Minute allerdings hätte der Ruhmreiche dann ohne weiteres in Rückstand geraten können, Felix. Denn ein ehemaliger Vierter hat dann mal das Aluminium des Nürnberger Kastens geprüft.
Ja, und das war, glaube ich, auch kurz nach der Einwechslung von Boadus. Der war ja auch an der Situation beteiligt. Da sah unsere Abwehr auch so halb gut aus. Also da kam ihm der Ball von rechts übers Mittelfeld. Ich weiß gar nicht, wer in der Mitte dann stand, der dann rüber zu Ketaruel gepasst hat, der glücklicherweise wahrscheinlich den Ball so ein bisschen von hinten mitnehmen musste und deswegen der so ein bisschen kullerig Richtung Tor kam und zum Glück nur am Pfosten, weil die Geschwindigkeit gereicht hätte, um einfach ins Tor zu gehen. Da hatten wir einfach nur mega Glück. Ich glaube, da stand noch Mühl und Valentini, das weiß ich jetzt gar nicht, zwischendrin, aber die konnten da auch den Pass nicht mehr abfangen. Die haben wahrscheinlich nicht mehr mitgerechnet, dass er nicht selber abschließt und dann nochmal auf Ketaruel gepasst hat. Das war auf jeden Fall bockgefährlich und da hatten wir echt Glück, dass der nicht reingegangen wäre.
Das war der Biada, der Zehner.
Ja, obwohl ich gerne gesehen hätte, was passiert wäre, wenn er reingegangen wäre. Ob dann der Club wieder auseinandergebrochen wäre oder neues Selbstbewusstsein vielleicht entwickelt und dann eben aufs Gegentor gegangen wäre.
Das hätte ich gerne.
Ja, vielleicht brauchen wir das erstmal noch nicht, aber wir hätten uns nicht wundern müssen, wenn der drin gewesen wäre, weil das war einfach ein Glück, dass da der Pfosten war und nicht das Tor.
Ja, also ich bin da grundsätzlich bei dir, es ist schon interessant. Aber du hast ja am Anfang schon gesagt, dass man den schweren Rückschlag nicht gesehen hat, wo so eine Chance war. Und das war schon was letzte Saison passiert ist. Und man hat gegen Regensburg gesehen, dass ein Gegentor nicht dazu geführt hat, dass man auseinandergefallen ist bis jetzt. Und ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, dass man erstmal ein paar Punkte sammelt. Weil wir dürfen uns, glaube ich, nicht zu den Top-Mannschaften zählen. Da muss man einfach sagen, da war es einfach wirklich eine tolle Antwort. Also es waren wirklich gleich 2, 3 Chancen. Die große Valentini-Szene kam dann, wo er den Eckball sich geholt hat und die Fans gepusht hat. Die aus meiner Sicht eine der besseren Chancen von Handwerker, der, ich glaube, den Torwart wirklich, also wenn er ein bisschen noch verzögert hätte, der Torwart war aus meiner Sicht in die Mitte unterwegs, dann hätte das was werden können. Das war wirklich ein cooler Abschluss. Und ich meine, dass ich ein Faible für Handwerker habe, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Ich mag den wirklich gerne als Fußballer und das gefällt mir, wenn der mit Selbstvertrauen spielt, das man am Ende der letzten Saison auch nicht mehr gesehen hat. Da ist er meiner Meinung nach auch mit untergegangen. Finde ich das schön zu sehen. Und dann kommen wir halt gleich zur Martenia-Aktion. Das macht mir wirklich große Sorgen. Das ist jetzt das dritte Spiel, wo der Martenia den dritten Bock schießt und das ist dann auch irgendwie dann, wenn ein Torhüter so einen entscheidenden Fehler macht, dass er am Ball vorbeifliegt, da muss man dann wirklich auch wieder von Glück reden, dass es folgenlos bleibt, wie es schon gegen Regensburg folgenlos war. Da hat Nürnberg auf der Linie gerettet. Jetzt war auch definitiv kein Foul von Schirov. Ich meine, er hat keine tolle Strafraumbeherrschung. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber ich kann mich auch nicht letzte Saison erinnern, dass es so eindeutig war, dass er wirklich in 3 Spielen am Stück Böcke geschossen hat und wegen mir in 2 Spielen am Stück, weil dass er fußballerisch, das habe ich auch geschrieben bei Twitter, das muss man bei Martina mitnehmen, das ist kein überragender Fußballer und meint, dann passiert das halt mal, dass er da einen Fehlpass spielt, aber dass er 2-mal am Ball vorbeifliegt an den ersten beiden Spieltagen, das finde ich schon bedenklich und ich frage mich auch, woher das kommt, weil er hat keine schlechte Leistung gezeigt davor. Der ist warm geschossen worden, der hatte auch gute Aktionen. Der hat aus meiner Sicht ein gutes Torwartspiel gemacht, aber ein Torwart, der halt dann am Ball vorbeifliegt, der reißt mit dem Arsch seine eigene Leistung ein. Und ich frage mich wirklich, wo das herkommt. Und vielleicht reagiere ich über, wenn ich das hier problematisiere. Aber da würde mich dann eure Einschätzung auch interessieren, weil irgendwie, ich verstehe es nicht, was da gerade vorgeht.
Ja, ich weiß auch nicht genau, was bei Matenia los ist. Also es ist halt sehr schwierig. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das eine Kopfsache ist, weil, wie du gemeint hast, schon in letzter Saison ist er auch nicht so oft am Stück einfach am Ball vorbeigeflogen. Das geht halt nicht und vor allem wird es auch nicht so oft gut gehen. Da hat man jetzt auch ein bisschen Glück. Und sollte das öfter passieren, dann muss man halt schon über einen Wechsel nachdenken, weil das natürlich auch, wie du gemeint hast, die komplette andere Leistung, die er gebracht hat. Und wenn er Paraden bringt, dann ist das ja cool. Aber wenn er halt am Ball vorbeifliegt und wir dadurch ein Tor fangen, dann bringt es halt alles nichts, weil am Ende zählen halt die Ergebnisse. Und das ging bisher gut, aber das sollte auf jeden Fall nicht mehr häufiger vorkommen.
Ja, das wollen wir mal ganz schwer hoffen. Aber nichtsdestotrotz, es hat ein bisschen gedauert. Wir haben unfassbar viele Ecken geschossen und es hat dann bis zur 77. Minute gedauert, bezeichnenderweise 13. Ecke, bis unsere Angriffsbemühungen dann endlich mal vom Erfolg gekrönt waren, Jakob.
Ja, man könnte sagen, die 12 Ecken davor, die ungefähr einen Meter kürzer waren, haben dazu für gesorgt, dass niemand gedacht hat, dass der Mühl den Ball bekommen kann überhaupt. Und dann haben sie ihn halt einfach nicht gedeckt. Auf der anderen Seite, auch witzig natürlich Jörg Dahlmann, der laut gerufen hat, man muss jetzt endlich was ändern und er will eine kurze Ecke sehen und zack, natürlich fällt das entscheidende Tor. Das ist natürlich Moderatoren, Kommentatorenglück. Ich habe schon gesagt, ich fand die Ecken nicht ganz schlecht. Man muss halt wirklich, und das ist halt eine Trainingssache, man muss halt variieren können und die Variation kann innerhalb von 5 Metern, zum Beispiel im 5-Meter-Raum, da sein. Also man kann bewusst den ersten Pfosten anspielen, man kann bewusst den zweiten Pfosten anspielen. Und bei 13 Versuchen erwarte ich, dass ein Profifußballer, dem auch noch ein Eckenexperte, oder wir haben ja 2, Nürnberger hat ja auch mal ein paar geschossen, dass von, sag ich mal, 3 Ecken eine da landet, wo man möchte. Und das war wieder eine scharfe und gute Ecke, damit habe ich kein Problem. Mühl wurde halt allein gelassen. Es war wirklich auffällig, dass sich alle auf den Punkt konzentriert haben, wo alle anderen Ecken davor gefühlt, oder sagen wir mal von 12 Ecken 8 auf den kürzeren Pfosten, so 2 Meter weiter vorne, sind sie alle hingerannt, wie, sag ich mal, die D-Jugend, alle zum Ball. Und dann war er halt frei. Und dass Mühl trifft und dass wir bis jetzt nur Verteidigertore haben, finde ich passend zu unserer Saison. Aber der Junge hat sich halt auch einfach verdient, weil der ist zum Arbeiten erschienen in der Saison. Der macht defensiv seinen Schmarrn, der übernimmt die Verantwortung im Spielaufbau. Etwas, was nicht jeder ihm zuschreibt. Ich ja auch schon früher immer gelobt habe. Er hat vollkommen zu Recht letztes Jahr seinen Platz verloren. Ich freue mich wahnsinnig für ihn, dass er seinen Platz jetzt wieder gewonnen hat. Das ist meiner Meinung nach gerade wirklich ein sehr großer Faktor in unserem Spiel, der wenig falsch macht gerade. Und der ist da und der hat jetzt getroffen. Und wenn man sieht, wie er sich gefreut hat, und ich finde das auch immer sehr vielsagend, wie sich die Mannschaft mitfreut und welche Spieler sich da so extrem mitfreuen. Und da war der Geist gleich dabei, da war der Hack auch mit dabei und das zeigt mir einfach, da steht ein Team am Platz, das gewinnen will und das gemeinsam was erreichen will. Und das, ich habe jetzt 2 genannt, die so, sag ich mal, potenzielle Stinkstiefel sind, im Sinne von der eine als Topverdiener mit einer enttäuschenden Saison und der andere mit Wechselgerüchten. Das sind für mich schon die Szenen, die mir dann Mut machen, dass man sagt, hey, die haben was vor mit der Mannschaft. Und das heißt nicht, dass die für immer bleiben, das heißt nicht, dass sie für immer gut spielen, aber das ist schon sehr, sehr schön zu sehen, dass das Team als Ganzes wirklich so abgeht bei einer Aktion, die auch wirklich, es ist natürlich eine verdiente Führung, ich finde, es wird ein bisschen übertrieben, hochverdient oder irgendwas war sie nicht, also man hätte durchaus auch hinten liegen können, aber das haben sie sich erarbeitet und 13 Ecken bekommst du auch nicht und 26 Torschüsse, ohne dass du irgendwas dafür tust. Und wie gesagt, also rundum eine wunderbare Aktion da in der 77. Minute.
Ja, Trainer Klaus hat dann direkt nach dem Führungstreffer auch noch ein paar Spielerwechsel vorgenommen. Er hat auch die Taktik umgestellt auf ein 5-4-1 und hat mit der Hereinnahme von Kraus und Markreiter versucht, ein bisschen die Defensive zu stärken. Wie fandest du diese Umstellungen, Felix?
Ja, ich fand es gewagt, weil ein 1-0 gegen eine Mannschaft, die man eigentlich ballbesitztechnisch dominiert, hätte ich mir eher gewünscht, dass wir vielleicht noch ein 2-0 schießen. Insgesamt war es dann aber auch okay. Ich meine, das war jetzt auch die letzten 10 Minuten, man weiß ja nie, so 5 Minuten Nachspielzeit ist ja eigentlich mittlerweile fast Standard. Dann geht es um die letzten 10 Minuten, da kann man dann schon nochmal hinten ein bisschen dichter machen. Ich hatte erst Angst, dass vielleicht Mühl oder ein Sörensen rauskommt. Das hätte ich in dem Moment überhaupt gar nicht verstanden, aber dem war dann nicht so. Und genau, Kraus für Nürnberger. Da hätte man meiner Meinung nach Nürnberger auch noch drin lassen können, der natürlich auch ein bisschen offensiver ist, aber so wollte halt Klaus das 1-0 einfach sichern, denke ich mal. Und ja, es hat zum Glück geklappt.
Ja, also ich finde auch, die Wechsel haben mich ein bisschen überrascht. Also Nürnberger hätte ich nie im Leben runtergenommen, weil der auch allein durch seine Laufstärke und der ist giftig im Zweikampf. Finde ich ein bisschen schwierig. Da hätte ich eher Geis runtergenommen, mit Krausen in den kopfstarken Spieler. Mit Markreiter nimmst du halt das System auseinander. Das macht, sowas macht mir halt dann schon in so einer Situation einfach Sorgen. Ohne dass ich jetzt ihm da irgendwas Schlechtes will. Aber ich hätte mir dann, ich war mir sicher, dass Sörensen runtergeht. Und das hätte ich auch okay gefunden, grundsätzlich. Aber man tauscht halt in einer Innenverteidigung normalerweise jetzt nicht viel rum, wenn ich eine Verletzung ist oder eine ganz schlechte Leistung. Und bemerkenswert finde ich in dem Zusammenhang halt Hang auch wirklich, wer auf der Bank sitzen geblieben ist. Ich bin wirklich kein Fan von Behrens. Ich glaube auch, dass seine Zeit beim Club vorbei ist. Aber dass Srelak eingewechselt wird vor Behrens, die sind für mich ein identischer Spieler, verstehe ich nicht. Also Behrens ist sogar torgefährlicher als Srelak. Ich glaube, das muss man ja,
vor allem
jetzt nicht antun.
Technisch.
Ja,
er ist halt
das ist auch ein Problem war.
Ja, was ein Problem war, vor allem bei den Ecken. Und da, also ich hatte mir auch so ein bisschen kurz gedacht, dass Behrens kommt. Oder dass Behrens vielleicht eine gute Idee gewesen wäre, nachdem wir irgendwie die, keine Ahnung, wie viel der Ecke hatten und da keine Torgefahr durch Kopfbälle kam. Was natürlich auch dran liegen kann, wie die dann einstudiert wurden und so weiter. Aber Behrens wäre da für mich definitiv ein Kandidat gewesen, der auch mal einen Kopfball reinmachen kann. Und das fand ich schon.
Sind wir mal ehrlich, krass. Was Valentini, der immer eingeblendet worden ist als im Sturm quasi bei Ecken, also der hat da nichts im Offensivkopfball verloren. Der gewinnt, wird nie einen Kopfball gewinnen. Also da hat man schon gesehen, das sind einfach Riesenprobleme. Und das ist auch im Nachgang noch, da ist natürlich die Nichtaufstellung von Kraus dann schon interessant, weil das halt ein Spieler ist, der potenziell schon im Kopfball auch was machen kann.
Markreiter ja eigentlich auch, zumindest ja. Vorm Tor und auch hinten. Also
gut, aber ich glaube, Dreierkette werden wir nicht mehr erleben.
Nee, das nicht. Nee, aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, dass da, was du auch meintest, dass Behrens komplett raus war. Und ich finde ja, ich glaube, Clubfans United hat es auch ganz gut, der Flo, zusammengefasst. Srelak ist halt das, was hat das gemacht, was Srelak immer macht. Er hat viel gearbeitet, ist technisch limitiert und versucht halt das Beste draus zu machen. Ich hätte aber definitiv, ich persönlich hätte einen Behrens vorgezogen. Deswegen, ob das jetzt, ob wir da vielleicht zu viel rein interpretieren, weiß ich nicht. Und da kommt es natürlich auch auf die Trainingsleistung an. Aber ich fand es halt trotzdem krass, jetzt im Gegenzug zu letzter Saison, wo Behrens eben noch Kapitän war und definitiv gesetzt in der Stammelf und dann ins Relak ihm vorgezogen wird. Schon.
Also es ist ein hundertprozentiges Zeichen. Ich glaube, da braucht man, da interpretieren wir nicht zu viel rein. Behrens steht, unter Klaus steht der nicht in der Position, bei 5 Wechseln wird er nicht eingewechselt. Und Lohkämper spielt von Anfang an, sorry, aber das ist ein eindeutiges Zeichen. Ich hätte es verstanden, wenn man sagt, da ist ein defensiver Mittelfeldspieler, wird ihm vorgezogen, weil ich sehe Behrens einfach auch nicht im zentralen Mittelfeld, im System, das Klaus spielen lässt. Aber als Stürmer, hängender Stürmer, bei aller Kritik, die ich immer äußere, wenn Behrens hat seine stärksten Spiele gemacht, auch letzte Saison, wenn er ein bisschen mit Freiheit in der Nähe vom Tor war, und Pressing kann er spielen, der kann draufgehen, der darf ihn halt nicht ins Passspiel einbinden, wenn viel um ihn rum los ist, also sprich in der Mittelfeldzentrale. Aber das ist ein Spieler, der seinen Wert haben kann. Und ob er da Bock drauf hat, ist die Frage. Aber, und Trainingsleistung weiß ich nicht. Also wenn er sich hängen lässt, aber ich glaube, es gibt wenig. Auch das würde ich ihm echt nicht unterstellen. Ich glaube nicht, dass der Behrens ein Typ ist, der unter der Woche nicht sich einen Arsch aufreißt im Training. Und ich erwarte noch einige Wechsel. Ich hätte gern noch ein paar Spielerwechsel. Da ist Behrens durchaus mit dabei. Ich erwarte, dass noch was passieren kann. Aber da sehe ich auch Lohkämper und Srelak und weiß ich nicht, glücklich bin ich mit Schleusener ehrlich gesagt auch nicht. Also da spielen aktuell schon noch ganz schön viele Spieler, denen ich auch von der Bank nicht viel zutraue. Und dann, das macht unseren Kader schon extrem dünn. Und der Kader ist meiner Meinung nach qualitativ dünn besetzt. Und dann ist es schon auch nochmal wirklich krass, dass ein Spieler, der nachgewiesen hat, dass er bestimmte Sachen kann, wie Gegner angreifen, rennen und im Abschlusssituationen mehr richtig als falsch zu machen, was Behrens einfach seine Stärken sind, ist es ein eindeutiges Zeichen, wenn der bei 5 Wechseln nicht reinkommt. Da geht es übrigens auch um Einsatzprämie. Die bekommt er dann nämlich auch nicht.
Ja, die Frage ist halt, ob Klaus, also das ist die Frage, die ich mir stelle, ob Klaus tatsächlich jeden Spieler von null neu bewertet, weil er auch gemeint hat, ihm ist gar nicht aufgefallen, dass in der Startelf nur Spieler standen, die letzte Saison schon im Kader waren. Ob er das tatsächlich macht und in dem Fall vielleicht eben durch die Trainingsleistung ein Srelak ihm mehr aufgefallen ist, dem Moment als ein Behrens, das meinte ich mit, vielleicht interpretieren wir insgesamt zu viel rein. Und tatsächlich war es so, dass Srelak halt in der letzten Woche, das heißt ja nicht, dass Behrens jetzt schlecht trainiert hat, aber in der letzten Woche vielleicht Quäntchen mehr hatte und er mehr das Gefühl hatte, dass er jetzt nochmal das Spiel drehen kann.
Also ich glaube persönlich ja eher daran, dass Klaus sehr, sehr viel Wert drauf legt, dass ein Spieler antrittsschnell ist und sprintstark und dass Behrens eben genau deswegen so komplett außen vor ist. Weil seine mangelnde Grundgeschwindigkeit, die ist ja nichts Neues eigentlich. Das haben wir ja eigentlich schon in der Bundesliga-Saison gesehen.
Entschuldigung. In der Bundesliga hast du halt auch eine andere Geschwindigkeit als in der zweiten Liga. Und ich fand schon, dass im Aufstiegsjahr in Behrens, natürlich ist er nicht der Schnellste, aber er ist auch nicht der Langsamste in der zweiten Liga. Also er kann auch normal schnell für die zweite Liga anrennen. Das ist jetzt nicht so, dass er immer hinten dran ist. In der ersten Liga würde ich dir auch vollkommen recht geben, da ist auch noch ein bisschen andere Geschwindigkeit drin, aber für die zweite Liga auf jeden Fall.
Du hast genügend Spieler drauf. Also ich meine, Valentini ist nicht sprintstark, Geis ist gar nicht sprintstark. Die Innenverteidiger sind nicht jetzt besonders schnell. Du hast 4, 5, 6 Spieler am Feld, denen ich das, auch Schleusener, also ich weiß nicht, super spritzig finde ich den jetzt nicht. Also ich finde jetzt nicht ganz laufschwach, dass er auffällt, aber ich finde jetzt auch nicht, der läuft jetzt auch keinen davon. Und wir reden hier immer noch vom Trainergeschäft. Das ist ein neuer Trainer, okay, aber du kommst neu zu einem Verein, der eine gewisse Struktur hat im Kader. Und ich habe ja von Anfang dafür plädiert, dass man mehr oder weniger alle rausschmeißt, bis auf 3, 4 und komplett neu aufbaut, was natürlich mir auch klar war, völlig unrealistisch. Du musst mit dem Spielermaterial umgehen und das Beste draus machen. Und die beste Rolle für Behrens, also Behrens nicht unter den 16 besten Spielern zu sehen, das finde ich, sehe ich schon kritisch. Und ich bin absoluter Befürworter davor und war es auch, dass man Behrens verkauft, weil ich glaube, man tut ihm auch Unrecht. Ich glaube, für Behrens ist die Zeit in Nürnberg abgelaufen. Ich glaube, der wäre auch woanders glücklicher. Der könnte bei einem anderen Zweitligaverein in der Stammposition, ohne die ganze Vorbelastung, auch Stichwort übrigens Hannover Heimspiel, letztes Heimspiel für Fans, war auch echt sehr unrühmliche Situation mit Müller und Behrens und den Entgleisungen. Ich glaube, dass es für alle Seiten das Beste wäre, wenn er wechselt. Das habe ich vor der Saison gesagt. Aber er steht im Kader, er trainiert. Und da finde ich, das ist schon an Klaus, dass er die Spieler zum Bestmöglichen formt, dass man irgendwie aufs Feld bekommt. Und ob Lohkämper, Srelak, Schleusener, wer noch eingewechselt wurde, auch Markreiter wurde eingewechselt. Ich meine, sorry, aber der Markreiter ist individuell nicht ein besserer Spieler als der Behrens.
Er spielt eben eine ganz andere Position. Klaus wollte eben hinten auf 3 Innenverteidiger umstellen und deswegen muss er Markreiter bringen und kann nicht Behrens hinten in die Dreierkette dann bringen.
Ja, aber Behrens hockt am Schluss da und sagt sich, da sind 5, 6, 7 Spieler mir vorgezogen worden. Das kann ich nicht verstehen. Die sind individuell schlechter als ich. Und da muss ich sagen, da hat er recht. Unabhängig von der Position. Du hast vollkommen recht. Du kannst den Behrens nicht in die Innenverteidigung stellen. Also vollkommen klar. Aber das ist die Message, die da ankommt. Und das finde ich bedenklich. Ich möchte nicht sagen, also ich glaube, Klaus versteht 100.000 Mal mehr vom Fußball als ich. Der ist auch an der Mannschaft dran. Der macht sich da seine Gedanken. Ich spreche halt aus meiner Erfahrung, die ich im Sport gemacht habe. Und das ist für Spieler meiner Erfahrung nach unglaublich schwer zu verkraften. Ganz positionsunabhängig. Wenn sie gar keine Chance bekommen, wo sie sehen, dass sie eigentlich nicht so schlecht sind und das, was nach dem Spieltag steht, ist, wir haben eine Top 16, es haben 16 Spieler gespielt und Behrens ist nicht dabei. Genauso haben wir eine Top, wie viele Spieler dürfen gerade mit? 18? Im Kader?
20.
20? Wir haben eine Top 20, da ist kein Rein dabei, da ist kein Chilebi dabei, da ist kein Misijan dabei. Alle Spieler, die theoretisch hätten eingesetzt werden können, ist jetzt bei manchen vielleicht nicht die riesengroße Überraschung. Lukas Schleimer, Kevin Godin, glaube ich, hat man nicht erwartet. Aber Chidebi und Rein sind so Spieler, wo ich mich schon ein bisschen wundere. Und gerade bei Rein fragen sich viele, was ist da los? Da sage ich, der Trainer wird schon wissen, was er tut. Bei Behrens, ich glaube auch, dass er weiß, was er tut. Aber ich verstehe, wenn Behrens sehr gefrustet ist nach dem Wochenende, sagen wir es mal so.
Ja, aber es ist auch so, bei Leipzig zum Beispiel fällt das auch öfter auf, das ist mir vor allem aufgefallen, wenn man Kicker-Manager spielt und da Leipzig-Spieler drin hat, da spielt auch nicht immer jeder und es wird vor allem eben nach, und das hat er glaube ich auch einfach übernommen, es wird nicht danach gespielt, dass immer die gleiche Startelf auf dem Platz steht, sondern nach System. Und da kann es auch mal sein, dass ein Spieler komplett raus ist und dann am nächsten Spieltag aber wieder komplett drin. Deswegen, es ist bedenklich, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich hätte wahrscheinlich Behrens eingesetzt, aber ich würde da jetzt nochmal zwei Spiele oder so abwarten, weil es kann auch sein, dass ein komplett anderer Gegner kommt und er dann plötzlich wieder da ist, weil eben durch diese Systemwechsel dann auch eben andere Spieler zum Zug kommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
In einem dürften wir uns doch alle einig sein. Sobald Manuel Schäffler fit ist, dann erwarte ich einen Adam Srelak nicht mehr im Spieltagskader.
Da wäre ich mir nicht sicher. Im Spieltagskader wäre ich mir nicht sicher. Schäffler, dass Schäffler klar spielt, das ist natürlich. Da bin ich da auf jeden Fall dabei.
Also ich sehe nicht in allen Spielen immer gleich in der Startelf, aber okay, wir werden sehen.
Ja, um dann noch mal mit der zweiten Halbzeit zu Ende zu kommen, kurz vor Schluss hat sich Sabrit Singh dann noch mal die Chance geboten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Er hat dann im 1:1 gegen Torhüter Freisel den Kürzeren gezogen. Aber in den Schlussminuten an sich haben die Klubberer dann nichts mehr anbrennen lassen und Schiedsrichter Tobias Reichel pfiff die Partie ab. Wir sind gleich wieder zurück und sprechen dann noch über die ein oder andere Personalie, die wir jetzt vielleicht noch ausgeklammert haben und blicken voraus auf das kommende Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98, gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meinen Gästen Felix Völkel und Jakob Lexer. Mit 4 Punkten aus den ersten beiden Begegnungen hat der 1. FC Nürnberg doch einen recht guten Start in die neue Saison hingelegt. Dazu denke ich, dass man eine Entwicklung von Spiel zu Spiel bisher doch sehen konnte und auch einzelne Spieler zeigen, dass sie noch immer zu einer Entwicklung fähig sind. Wie siehst du das, Jakob?
Definitiv. Ich würde es auch halten wie letztes Jahr, 10 Spiele, da sind auch ein paar Länderspielpausen dabei. Da sehen wir, wo es sich hinentwickelt. Ich bin auch der Meinung, dass das gerade so aussieht, als würde es in eine gute Richtung gehen. Man muss aber jetzt natürlich auch sagen, 2:1 Tore, 4 Punkte, das ist vollkommen okay als Start. Ich würde uns nicht unter die Top, in die obere Tabellenhälfte gerade noch verfrachten. Hoffe natürlich, dass wir uns dahin entwickeln. Hoffe natürlich, dass Schäffler kommt und wirklich ähnlich spielt wie letztes Jahr. Also auf 10 bis 15 Tore hoffe ich in dem Bereich, was einen riesen Unterschied macht für unser Team. Aber es ist definitiv noch viel, viel zu früh, dass man da Grundsätzliches sagen kann. Ich glaube aber, dass wir jetzt noch sehr, sehr spannende Wochen auf dem Transfermarkt haben. Ich könnte mir da eben einiges vorstellen. Du hast Srelak angesprochen. Ich erwarte, dass das ein Kandidat ist für einen Abgang. Behrens haben wir angesprochen. Sorg spielt keine Sekunde gerade. Rein spielt, ist nicht mal im Kader. Godin ist nicht im Kader. Ich gehe davon aus, dass noch was passiert. personell, wenn es nach mir ginge, ich würde mir einfach einen zentralen Stürmer nochmal wünschen. Und wenn das heißt, dass Schleusener gar nicht mehr spielt, dann tut es mir leid. Ich weiß, der hat zu Recht eine große Dankbarkeit abbekommen, weil er einfach ein unfassbar wichtiges Tor geschossen hat. Ich habe von ihm bis jetzt trotzdem noch kein gutes Spiel gesehen im Clubdress. Und so langsam ist die Verletzung lang genug her, dass man erwarten könnte, dass er, also es klingt jetzt blöd, dass ich sage, mal was zeigt, aber der ihn besser sieht als das, was Michi Frey letztes Jahr gespielt hat, der hebe bitte die Hand. Also ich fand den Frey stärker und den fand ich auch nicht besonders gut. Da fehlt einfach einer. Vielleicht, keine Ahnung, Saloy wäre so vielleicht eine Idee. 33, zweite Liga-Ersatzstürmer, so in die Richtung. Muss nicht unbedingt ein Junger sein. Ich hätte gern jemanden, auf den ich mich verlassen kann, dass er als Einwechselspieler da nochmal was machen kann. Also ich schaue schon interessiert, was so im Transfermarkt noch los ist, weil ich gehe davon aus, dass da auch ein bisschen was passiert.
Also ich glaube, Kevin Godin und Simon Rein, denen wurde ja auch schon von Vereinsseite nahegelegt, dass man nicht mehr weiter mit ihnen plant. Felix, was ist denn dein Fazit aus den ersten drei Pflichtspielen? Gibt es für dich Spieler, die sich ein bisschen in den Fokus gespielt haben, denen du das so nicht zugetraut hättest?
Also eigentlich alles, was defensiv ist, Martin ja jetzt ausgeklammert, aber alles. Enrico Valentini hat eine super Entwicklung bisher gemacht. Ich fand schon in Testspielen, hat man gemerkt, dass da irgendwie eine neue Spritzigkeit kommt. Und auch jetzt in den Spielen, in den beiden, Regensburg und gegen Sandhausen, eigentlich eine stabile Leistung abgeliefert hat. Natürlich ist er auch ein Spieler, der ein bisschen limitiert ist, das ist klar, aber ich finde, der macht einen super Job auch als Kapitän. Auf jeden Fall positiv überrascht. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass er nicht verletzt wird. Dann wäre nämlich die Zeit für Sorg. Ansonsten sehe ich das ähnlich wie Jakob, dass Sorg eigentlich wahrscheinlich eher das Backup eben ist, sobald irgendwie er mal ausgewechselt werden muss etc. Und ansonsten, ja. Dann natürlich Asker Sørensen, finde ich super. Also muss man natürlich noch ein bisschen gucken, aber könnte auf jeden Fall nochmal einen Sprung nach vorne machen. Lukas Mühl, super, dass er sich wieder gefangen hat, jetzt auch torgefährlicher werden will und dann nach der Ansage, dass irgendwie gleich nach zwei Tagen klappt, ist natürlich auch sehr witzig. Tim Handwerker, glaube ich, wird noch eine Riesenentwicklung in der ganzen Saison machen. Er hat noch ein paar Patzer immer dabei, aber auch sehr gute Ansätze, vor allem offensiv. Da bin ich mal gespannt. Johannes Geist, das wurde ja auch schon genannt, dass er jetzt mehr defensiv macht und da auch mal irgendwie in die Zweikämpfe sucht und auch gewinnt und nicht nur ein bisschen nebenher trabt. Finde ich sehr positiv. Das soll er auf jeden Fall weitermachen, weil ich glaube, dadurch kann er uns sehr viel helfen. Und ich bin auch sehr gespannt, was Fabian Nürnberger diese Saison noch reißt. Ich meine, er hat letzte Saison schon einen Sprung gemacht von der U21 dann eben zu den Profis und dann uns in der Relegation im Hinspiel dann auch mit zwei Toren beglückt. Und ich glaube, da geht auch noch ganz viel nach oben. Also insgesamt auf die Defensive, wo ich vor der Saison so ein bisschen Schiss hatte, dass das vielleicht so auch mit den Transfers nicht klappt und so weiter, da bin ich eigentlich positiv überrascht, was da geht. Und auch mit Kraus haben wir da nochmal auf der Sechserposition eine richtig coole Verstärkung. Ich sehe da jetzt auch aktuell nicht, dass die Spieler Geis, Nürnberger und Kraus sich da irgendwie im Weg stehen. Da wird aktuell noch gut durchgewechselt und es sind ja auch verschiedene Spieler. Ich glaube, da kann man auch individuell dann nach System anpassen. Das ist super cool. Wo ich noch so ein bisschen Probleme sehe, ist tatsächlich, und also meiner Meinung nach haben wir genug Spieler vorne drin. Die Frage ist halt nur, mit welcher Qualität, das, was Jakob gerade nur gesagt hat. Und deswegen bin ich halt wirklich gespannt. Ich gehe nicht davon aus, dass noch ein Stürmer geht und noch jemand kommt. Also ich gehe einfach nicht davon aus. Aber es wäre tatsächlich, also für mich sind Lohkämper und Zrella Kandidaten, die gehen können. Ich weiß nicht warum, aber ich denke, Schleusener könnte nochmal eine Rolle spielen. Das liegt einfach daran, dass er das in Sandhausen schon mal gezeigt hat. Vielleicht kommt es ja nochmal beim Club oder nicht. Auf wen ich definitiv noch gespannt bin, inwiefern er nach der Pause jetzt seit Aue, also das war ja irgendwie eine Spielpause bei Hertha, ist Pascal Köpke, weil ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass er nochmal einen Sprung macht und wieder vielleicht zurück zu seiner Form von Aue kommt und uns da auch mit ein paar Toren belohnen wird und natürlich Chef. Und Singh hat meiner Meinung nach auch noch nicht so viel gezeigt. Da geht, glaube ich, auch noch einiges.
Du nennst natürlich schon interessante Spieler, die ich jetzt ganz weggelassen habe. Bin da grundsätzlich bei dir. Noch ein Wort zu Nürnberger. Also Wahnsinn, oder? Also den merkt man am Feld. Ich finde, war ja mein Argument immer, ich hätte die gerne als Kapitän gesehen für den Ganzumbruch, Schäffler und Nürnberger. Es ist Valentini geworden. Bestimmt zu Recht. Und wie er sich gibt und wie er gespielt hat am Wochenende, da möchte ich auch 100% unterstreichen, was du gesagt hast. Das ist seine Leistung, die er bringen kann. Keine Fehler nach hinten. Nach vorne mit Licht und Schatten, aber wenn der Einsatz da ist, wenn er die Mitspieler mitreißt, dann brauche ich nicht mehr sehen. Also das passt wunderbar. Aber Nürnberger, also finde ich wirklich toll, wie der sich gibt, wie präsent der auch ist am Feld. Natürlich macht er genauso Fehler, aber das ist ein Spieler, der mir aktuell wahnsinnig viel Spaß macht. Also auf eine andere Art und Weise, aber das erinnert mich an Löwen vor ein paar Jahren unter Kölner, wo man wirklich gesehen hat, das ist ein Spieler, der einfach viel Talent mitbringt und der auch wirklich auf dem Feld sich bemerkbar macht. Und das finde ich einfach, da setze ich gerade relativ viel drauf. Also der Nürnberger macht mir unfassbar viel Spaß gerade.
Ja, nun wartet am kommenden Montag der SV Darmstadt 98 auf den ersten FC Nürnberg. Man darf erneut im heimischen Max-Morlock-Stadion und vor den eigenen Fans antreten. Jakob, was erwartest du dir für ein Spiel?
Darmstadt ist jetzt nicht überragend in die Saison gekommen. Ich finde das eine spannende Mannschaft, die mit einem Trainerwechsel, der war überraschend, gerade auch noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, den umzusetzen. Ich glaube, von der Qualität der Spieler ist es wieder in einem ähnlichen Niveau. Und ich glaube, das wird sich auch in der Saison grundsätzlich, werden sich die Aussagen dazu ähneln, weil es halt auch wirklich viel ähnliche Mannschaften sind von der Qualität her. Der Club kommt mit einem Sieg, mit 4 Punkten. Ich glaube, das macht am Selbstvertrauen nochmal einiges. Und mit einer langen Trainingswoche. Und das macht von der Mannschaft, die auch gerade versucht, ein neues System umzusetzen, auch viel aus. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der auf den Schäffler hofft. Ich bin gespannt. Also ich erwarte nicht, dass Lohkämper zum Beispiel nochmal Stamm spielt. Ob die Zeit für Köpke schon da ist, ist die Frage. Das ist meiner Meinung nach gerade der nachrückt. Oder ob wir wirklich so eine Situation sehen, dass er sagt, hey, Behrens hat gerade eine brutale Trainingswoche hingelegt, geht gegen seinen Ex-Verein, den lasse ich jetzt einmal von der Leine und mal schauen, wie er sich präsentiert. Ich habe scherzhafter geschrieben, dass der Wechsel erst nach dem nächsten Spieltag bekannt gegeben wird von Behrens. Natürlich wäre das dann der Wechsel nach Darmstadt. Aber mal gucken. Also ich bin optimistisch natürlich, weil ich mich immer freue auf ein Clubspiel. Ergebnistechnisch kann ich mir wieder alles vorstellen, aber es ist auf jeden Fall gerade spannend, wieder von Spiel zu schauen, weil man durchaus die Hoffnung hat, dass es eine berechtigte Hoffnung inzwischen hat, dass es von Spiel zu Spiel besser wird. Und das ist ein Gefühl, das hatten wir jetzt, glaube ich, über 2 Jahre lang nicht.
Was ist das für ein Gefühl? Ich kenne das nicht.
Hey, wir sind da echt nicht verwöhnt. Ja, Felix, wie sieht's bei dir aus? Glaubst du, dass der Club die positive Entwicklung der letzten Spiele fortsetzen kann? Oder ist Darmstadt so ein bisschen nach diesem Saisonstart der angeschlagene Boxer, der uns gefährlich wird?
Ich glaube, das Einzige, was ich darauf antworten kann, ist, ich hoff's. Weil wir wissen es alle nicht, es kann immer noch sein und ich habe immer noch ein bisschen, also das war ja schon sehr oft so in der letzten Saison, dass wir da eingebrochen sind und dieser Einbruch, der kann ja nicht nur in einem Spiel passieren, sondern das kann natürlich auch wieder dann so insgesamt passieren und dann gerätst du irgendwie in so eine Negativserie. Ich hoffe einfach, dass diese krass negative Zeit, die ja eigentlich in einem verdienten Abstieg gemündet hätten werden können, was weiß ich nicht, dann zum Glück nicht passiert ist, dank Schleusener. Und da sollten wir einfach draus lernen. Ich hoffe einfach, dass die wirklich das, was sie immer sagen, die Energie draus gezogen haben und das vielleicht nochmal eine andere Dynamik reingebracht hat, dass sie eben dieses Spiel gewonnen haben und dass das am Ende nochmal gut ausgegangen ist. Und auch durch die Umstellung jetzt neuer Trainer, der irgendwie auch neuen Wind reinbringt, neuen Fußball spielen will, neue Zugänge, so ein paar alte Rollen aufgelöst, dass da vielleicht einfach mal frischer Wind reinkommt, dass das Ganze vielleicht sich mal eine positive Richtung entwickelt. Und ich glaube, wir alle wollen nicht jetzt, also klar wäre es schön, die Frage ist, was bringt es dann? Wir wollen jetzt nicht irgendwie um Aufstieg mitspielen, wir wollen einfach nur nicht die letzten 2 Jahre reloaded, weil da war es halt einfach schrecklich. Man hat irgendwie mal ein Spiel gesehen, wo man irgendwie so ein bisschen Hoffnung gefasst hatte, dass jetzt irgendwie so ein paar Spieler vielleicht mal zusammenwirken können oder irgendwas mal geklappt hat. Und es wurde dann einfach direkt im Spiel drauf oder spätestens zwei Spiele später mit einem riesen Punch ins Gesicht einfach wieder komplett gelöscht. Und das Ganze ging wieder von vorne los. Das war ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt nach und nach, natürlich mit leichten Rückschlägen, das wird natürlich nicht jedes Spiel jetzt gut gewonnen oder vielleicht auch unverdient verloren oder was weiß ich nicht, das ist natürlich alles dabei, aber dass so insgesamt das sich fortsetzt, was man jetzt auch merkt seit ein paar Wochen und in den letzten Spielen, dass da einfach eine positive Entwicklung ist, ein paar Spieler sich weiterentwickeln, natürlich es mal Rückschläge gibt, aber dass da einfach mal was nach vorne geht und man wieder ein bisschen Spaß hat, das Spiel am Spieltag anzugucken und nicht denkt, ja, eigentlich habe ich keine Lust. Weil das ist eigentlich, glaube ich, das Schlimmste und so ging es, glaube ich, auch vielen Clubfans, dass am Ende der letzten Saison so ein bisschen diese Müdigkeit dann eingesetzt hat, dass man eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hat, zuzugucken, weil sowieso wieder irgendein Blödsinn rauskommt und das tut dem Club nicht gut, das tut den Fans nicht gut, den Spielern tut es auch nicht gut und deswegen hoffe ich einfach, dass es nach vorne weitergeht und sie so weitermachen wie bisher.
Ja, keine Lust zuzugucken und noch weniger Lust über ständige Negativergebnisse und Erlebnisse zu podcasten. Ganz zum Schluss haben wir natürlich noch unseren obligatorischen Tipp. Jakob, du darfst beginnen. Wie geht das kommende Heimspiel aus?
7-0.
Okay, du erlebst mich sozusagen sprachlos. Ich würde das sofort unterschreiben. Felix, wie lautet dein Tipp?
Entschuldigung. Ich sag mal 2-1 für den Klub.
Ja, ich selber bin auch noch etwas skeptisch. Ich glaube, dass die Darmstädter doch mehr Potenzial haben, als sie in den ersten beiden Begegnungen gezeigt haben. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass das Team ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat und eventuell Manuel Schäffler zumindest mal auf der Bank sitzt. Und ich tippe daher auf ein knappes 1-0. Ja, wie ihr sicherlich dem letzten Gegnergespräch entnommen habt, nimmt sich Felix Amrain eine kleine Auszeit, weswegen das Gegnergespräch vorerst leider pausieren muss. Voraussichtlich am Dienstag nächster Woche sind wir wieder zurück und analysieren für euch ein hoffentlich erfolgreich verlaufendes Heimspiel. Bis dahin verweise ich natürlich sehr gerne auf unseren Kooperationspartner Clubfans United. Dort erfahrt ihr wie immer alles über den ersten FC Nürnberg. Ihr dürft Total Beklubbt selbstverständlich gerne bei iTunes oder direkt im Podcatcher eurer Wahl abonnieren und uns eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Und wie immer freuen wir uns über jedes Like und jeden Kommentar bei Twitter oder Facebook. Mein Dank gilt heute meinen Gästen Jakob Lexer und Felix Völkel und ich sage Tschüss und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Total Beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.